watching.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Und Matze ist natürlich auch dabei.
Hallo zusammen.
Wir sind gerade von der Couch, von der Tischtennisplatte, an die Mikrofone gesprungen.
Unsere orangenen Mikrofone.
Genau. Und tragen jetzt hier ein kleines Podcast-Ping-Pong-Match aus. Mhm.
Ja, stimmt. Wir sitzen hier an dieser Tischplatte uns gegenüber.
Ja, das Netz müssen wir noch aufspannen, die Schläger wieder rausholen. Denn wir sprechen heute zu Marty Supreme.
Ja, face-to-face.
Ja, haben wir
ein
schon.
Ein Duell auf Augenhöhe.
Haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ja. Von daher frische Gedanken direkt wirklich instant nach dem
Filmschauen. Ja, heute wird frisch serviert. Verstehst du?
Ja, verstehe ich. bevor wir in den Film einsteigen, wir haben ja auch eine Historie im Tischtennis tatsächlich.
Ja, haben wir, weil wir haben mal an der Platte zusammen gestanden. Das
gearbeitet.
Stimmt.
Gearbeitet, ja. Ja. Da warst du allerdings um Längen besser. Wobei ich mich, glaube ich, über die Jahre verbessert habe, die wir da zusammen gespielt haben.
Ja, und davor hatten wir, auch auf der Arbeit war das eine kleine Tischtennisplatte, die wir jetzt auch im Büro, wo ich aktuell bin, auch noch haben. Gerade spielen wir nicht so viel, aber.
Ja. Vielleicht muss ich da mal auf ein Match vorbeikommen.
Ja, da muss man, ja.
Ja. Gut, Marty Supreme. In Deutschland im März, nee, fast im März, im Februar.
Ja, nächste Woche?
Ja, beziehungsweise also, Zeitpunkt der Aufnahme läuft genau. Der noch an. In den USA schon letztes Jahr im Dezember gestartet mit einer sehr, sehr großen Marketingkampagne, wo wir uns noch gewundert haben, warum sie den nicht gleichzeitig starten lassen. Also die haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, gefühlt A24, um diesen Film einen erfolgreichen Kassenschlager zu machen. Wie er im Boxoffice performt hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht gerade.
Ja, also wie gesagt, wir sind weniger vorbereitet als sonst, ja. Aber ich meine, dass er nicht schlecht gestartet ist in den USA. Also er war der beste Safety-Start dürfte es gewesen sein. Ja.
Gut. Wollen wir in den Film?
Ich recherchiere so mal nebenher und du redest ein bisschen weiter.
Ja. um was geht es in Marty Supreme? Es geht um Marty, einen jungen Mann, 23 ist er, glaube ich, in den 50ern in Amerika beziehungsweise New York, der erfolgreicher Tischtennisspieler werden möchte, zu einer Zeit, in der vor allem in Amerika diese Sportart noch überhaupt nicht weit verbreitet ist. Und nebst dessen, dass er, denn er ist ein guter Spieler, er ist die Hoffnung der amerikanischen Tischtennis Liga und tritt dann auch in London bei den, ich glaube, Weltmeisterschaftsvergleich.
Ich glaube, so British Open.
Oder sowas. British Open, ja. Einem sehr großen Turnier an und vertritt dort Amerika. Also spielt auf einem sehr hohen Niveau. In Amerika findet die Sportart noch nicht so viel Beachtung. Demnach kann er sich auch sein Leben von dieser Sportart noch nicht finanzieren und da kommt es ihm, muss man jetzt sagen, kommt jetzt darauf an, wie man das interpretiert, ob es ihm zugute kommt oder er nicht, dass er eigentlich ein notorischer Lügner ist und er immer irgendwie Wege findet, über bekannte Verwandte an Geld zu kommen, um sich die nächste Reise zum nächsten Turnier zu finanzieren und so erlebt er auf seinem Weg bis zu einem abschließenden Turnier bzw. Match in Japan gegen seinen Erzrivalen
Endo
die ein oder andere Wendung abseits der Tischtennisplatte. Wie fandest du den Film? Was ist dein, also wirklich diesmal erster Eindruck?
Ja. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Der Film ist A24's bester, erfolgreichster Film finanziell bis dato. 150 Millionen hat er jetzt schon eingespielt international. Also ich muss dazu sagen, diesmal also Regie geführt von Josh Safdie. die Brüder Benny und Josh haben sich ja jetzt als kreatives Team getrennt. Der Bruder hat Smashing Brothers. Heißt das Smashing Brothers? Smashing Machine, ja, ich denke an die Brüder, Smashing Machine mit Dwayne Johnson, letztes Jahr rausgebracht, der ein bisschen gefloppt ist. Und davor sind die beiden vor allem mit Uncut Gems bekannt geworden, mit Adam Sandlers und davor noch Good Time mit Robert Pattinson. Zwei Filme, die ich gerne mochte, vor allem Uncut Gems, fand ich wirklich richtig gut. Wir haben gerade kurz gequatscht, du hast sie leider noch nicht gesehen. Und daran, also vor allem an Uncut Gems, eigentlich an beide, knüpft das eher an. Jetzt kann man natürlich sich drüber streiten, wer vielleicht doch der kreativere der beiden Brüder ist. die beiden Filme konnten sich jetzt quasi vergleichen. Der eine ist eingeschlagen, der andere nicht. Gut, in dem einen spielt Timothy Chalamet mit. Frische Gedanken. Ich mochte die Intensität dieses Films. Ich mochte die sehr starke Inszenierung, Kameraarbeit auch, dieser rastlosen Geschichte und eine Figur, die sich irgendwie durch alles wie so ein Aal wälzt und gleitet und irgendwie versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen. Das erinnert gerade an Uncut Gems denken und da an die Figur, die auch so sehr opportunistisch zum eigenen Vorteil immer handelt. Hadere noch ein bisschen vielleicht mit dem Ende, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, in welche Richtung dieser Film zeigt, im Sinne von wie sehr er seine eigene Hauptfigur Marty mag oder nicht. Er ist halt ein kleiner Unsympath, der seine schwangere Freundin, also das ist eine Affäre ja eigentlich, ja. Die ist ja fest vergeben und er ist dann so ein sehr impulsiver, ja, opportunistischer Mensch, der halt seinen Gedanken, seinen Plänen nachgeht. Und dafür so ziemlich alles tut. Gleichzeitig ist er trotzdem jemand, den man dann doch sympathisch findet. Und natürlich hat er den Charme von Timothy Chalamet. Und dann hat man noch dieses Sportlerdrama. Und bei Sportlerdramas, dann ist man sowieso auf der Seite des vielleicht Underdogs. Ist er in dem Fall ein Underdog? Ich weiß es nicht mal. Er ist aber natürlich halt auch so ein super, so ein unsympathisch ehrgeiziger Typ, der so dumme Sprüche raushaut und Pläne hat, berühmt zu werden. Und wenn ich das halt auch so gegenhalte mit der Kampagne, die ja Dream Big war von A24 und Timothy Chalamet, wo ich, wenn ich nun die Marketingkampagne natürlich betrachte, und das ist natürlich losgelöst von dem Film, dann war das für mich auch so eine Kampagne, die propagiert, dass es ein Film sein wird, der uns unsere großen Träume chasen lässt. So, da ist eine Figur, die hat es gemacht. Ja. Er ist letzten Endes, ist er jetzt nicht zu einem Weltstar oder sonst was geworden. Am Ende ist er Vater geworden. Aber er hat in irgendeiner Form hat er es geschafft, seinen sportlichen Traum, also für einen kurzen Moment zumindest, zu realisieren. Musste sich dafür aber auch sehr verkaufen. Hat aber auch massive Spuren hinterlassen in anderen Leben. Und ich kann mit der Figur von Marty jetzt persönlich nicht viel anfangen. Also ich habe mich jetzt nicht inspiriert gefühlt. Dream Big. Ich mochte aber die Intensität der Story und die Inszenierung, dass wir hier so einem kleinen Arschloch eigentlich dabei zusehen, wie er also halt versucht, irgendwie seinem Traum näher zu kommen. Schadet dabei aber anderen Menschen, anderen Leben mehr, als das ist wirklich, genau. Deswegen, bei Uncut Gems zum Beispiel hatte ich eher das Gefühl, dass der Film schon sehr genau mit seiner Hauptfigur umzugehen weiß. Und in dem Fall, das wäre meine direkte Frage, jetzt habe ich lang genug gelabert, wer ist Marty denn für dich jetzt in diesem Film gewesen?
Also definitiv keine Figur, die mich inspiriert.
Wie denkst du, dass der Film über die Figur denkt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich kenne diesen Charakter irgendwie, den so aus meiner Vergangenheit im Sport so ein bisschen. So die Leute gibt's, die dir das reindrücken und so mit ihrer Cockiness irgendwie da versuchen aufzuspielen und vielleicht auch irgendwas zu kompensieren, so ein bisschen, weil so der Gedanke, so fake it till you make it und der ich glaube, das hat der schon so im Kopf. Ich meine, der möchte was erreichen, auf jeden Fall. Das ist halt einfach nur fraglich, wie er da hinkommt. Denn irgendwie hat er, auf der einen Seite habe ich irgendwie Sympathie, er hat nicht diesen Support, glaubt aber so sehr an den Sport und ist ja auch davon und von sich irgendwie überzeugt. Also dieses so rein auf den sportlichen Part irgendwie betrachtet, kann ich ihn zum Teil irgendwie nachvollziehen, auch diesen Ehrgeiz zu haben, was zu erreichen. Auch wenn man irgendwie, da weiß ich auch nicht so ganz, ich glaube, ich habe auch was komplett anderes erwartet, viel mehr Tischtennis, glaube ich. Wir haben am Anfang so gefühlt 80% Tischtennis, dann geht es auf 5% runter und dann am Ende nochmal irgendwie so die letzten 15 Minuten sind nochmal so bei 100%.
Ja, mich hat es gewundert, wie viel Tischtennis am Anfang war. Also das war ja fast...
Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch eine ganz andere Art und Weise, dass...
Wie es dann weitergeführt wird.
Genau, auch am Anfang wird ja noch ein bisschen so eingeführt, dieses Thema mit den Bällen weiß gegen orange. Ich weiß bis heute nicht, warum es zwei Farben gibt. Das konnte mir auch noch niemand erklären. Ich weiß nicht, ob das die Erklärung ist. Und ich dachte irgendwie so warum, also er hat seine eigenen Bälle, hat das irgendwie nochmal, ist das nochmal eine größere Geschichte oder ist das was irgendwie vielleicht nach dem Film noch passiert? Ich weiß, ist das irgendwo auf irgendwelchen echten Begebenheiten lose basiert, nicht? Oder das ist eine komplette fiktionale...
Also ich weiß, dass der Film auf, oder die Figur von Marty auch auf echten Figuren basiert. Die Geschichte ist aber fiktional.
Ja.
Und auch er hat ja kurz einen Freund, der Holocaust-Überlebender ist. Ich glaube, diese Figurenkonstellation, hier geht es auch irgendwie, ich glaube, es waren ungarische Tischtennisspieler. Viel mehr weiß ich aber nicht. Also es gibt US-Sportler-Vorlagen, glaube ich. Und so ein bisschen so ein Mischmasch aus. Aber die Figur ist fiktiv, die Geschichte ist fiktiv. Ja.
Und das ist so ein, also mal abseits davon, weil du mich auch gefragt hast, wie ich denke, dass der Film seine Figur sieht. Auf der einen Seite nimmt er sie sportlich für ziemlich voll und inszeniert sie auch wie ein Held. Und dann hast du aber diesen krassen Kontrast dazu im Privaten, wo sich der ganze Film einfach nur wie eine Folge The Bear anfühlt, wo jeder sich permanent anschreit und du von einem Chaos ins nächste und sowieso die Dominosteine. Du merkst einfach schon, okay, die Sachen fallen einfach genau so zusammen, dass sie nicht funktionieren. Egal was passiert, es kommt immer irgendwas dazwischen. Nee. Du kommst nie zur Ruhe und es passiert nie das, was ausgemacht ist in jeder Situation. Und Chaos ist mehr oder weniger vorprogrammiert. Und irgendwie bin ich mir sehr unsicher, ob der Film die Balance dazwischen irgendwie schafft, weil also das irgendwie zu, ich weiß gar nicht, ob zu ob man da sagen soll, zu connecten oder zu auszubalancieren. Denn vom so meinem sportlichen Hintergrund, was dich privat beschäftigt, fließt voll auf das ein, wie du auch so deine Leistung abrufen kannst oder auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass der Film so zwei komplett unterschiedliche Handlungsstränge irgendwie erzählt. Einmal dieses Sportliche und dann das, was privat passiert, aber irgendwie beeinflusst das eine das andere, abgesehen davon, dass ein paar Personen in beiden Teilen vorkommen, irgendwie gar nicht oder dass er jetzt irgendwie schlecht spielt. Und ich weiß auch nicht, wie viel das über Marty als seine Person irgendwie aussagt. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwie Gedanken hast.
Ja, es also. Es fängt schon, also der Film fängt sehr sportlich an und nimmt ihn auch als Sportler ernst und seine Karriere so ein bisschen. Aber am Ende ist er ja eigentlich nur so eine kleine Wurst, der irgendwie noch irgendwo in ein Turnier reinrutschen will und sein einziges Spiel, das er bekommt, ist halt so ein Promo-Spiel dann am Ende. Und
trotzdem aber ja alles, also wirklich Hosen runterlässt
dafür. Ja, genau. Und ich glaube, dass ich damit vielleicht irgendwie so ein bisschen ein Problem habe, weil ich am Ende gar nicht so genau weiß, was war sein Traum eigentlich wirklich. Am Anfang sagt er ja mal, wenn er mit Kay heißt sie, glaube ich, ne, gespielt von Gwyneth Paltrow, die Schauspielerin, dass er auch mal irgendwie, so wie sie früher ein Star war, wird er auch mal ein Star sein und auf den Magazinen sein, sowas. Ja. Ich glaube, also er ist ein bisschen mehr nach Fame aus als nach dem sportlichen reinen Erfolg. So. Und weil, also der Film erzählt das ja dann auch nicht mehr irgendwann. Ich meine, er trainiert ja auch nicht irgendwie, ist ja kein. Ich lerne neue Technik oder sowas. Und
ja, oder ich beschäftige mich mal näher mit dem Schläger, den der japanische Spieler nutzt und guck, ob man den vielleicht auch nutzen kann, um anders zu spielen.
Ja, und deswegen, so am Ende wusste ich vielleicht nicht so ganz, was ihn so wirklich antreibt. Und also.
Ja. Irgendwo ist er ja privat auch ein Spielball zwischen diesen ganzen Leuten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas ist, was man in diesen Film noch hineinlesen kann, der da zwischen irgendwie dann trotzdem den ganzen mächtigen Leuten nur hin und her gespielt wird. Weil am Ende ist er ja in irgendeinem Konstrukt von halb Mafiosi und dann doch irgendwie Unternehmern, die auch nur auf sich und ihren Gewinn aus sind und ihn nutzen, um eigene Dinge zu erreichen, wie der Mann von Katie, der einfach nur mehr Stifte verkaufen möchte auf dem japanischen Markt, weil das ein neues Erschließungsgebiet für ihn ist.
Ja. Was mit dem Sport oder mit dem Tischtennisball auch verbunden wird, und das ist wird auch sehr prägnant inszeniert, nämlich in den Intro-Credits ist der Tischtennisball, der die Eizelle ist, die befruchtet wird. Und das ist ja so ein bisschen die Klammer dann des Films. Er schwängert seine Freundin und am Ende ist er Vater und zwischendrin ist halt ziemlich viel schiefgegangen und hat versucht, irgendwas zu werden, was er vielleicht nicht werden konnte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das dann eine Parabel ist für der unsichere Mann, der merkt, er wird Vater und deswegen nochmal schnell alles irgendwie, also bevor er Vater wird, nochmal eine Weltreise macht und nochmal alles ausleben will. Also, weil ich finde das schon sehr platziert, auch dieses Intro.
Ja, das stimmt.
Und das ist die letzte Szene des Films, ist halt er, wie er weint und sein eigenes Kind sieht. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, wo der Film hinzeigen will. Weißt du, was ich meine? Die Figur von Marty, ist es einfach nur ein werdender Vater, der Panik bekommt? Oder ist es jemand, der Big Dreams hat und versucht, denen nachzukommen, aber am Ende ist vielleicht der größte Traum, jetzt Vater zu werden, oder jetzt settelt er oder muss er setteln? Was sagt mir der Film eigentlich?
Also es ist super schwierig, aber weil er auch irgendwie dahingehend so die Gefühlswelt so komplett offen lässt, weil für ihn, so wie Rachel heißt sie, glaube ich, die er schwängert, das wirkt halt wirklich nur so wie, ja, okay, lass uns ein bisschen Spaß haben und danach wird irgendwie nicht mehr über Gefühle geredet und irgendwie kommt es auch nicht groß auf und dann kaum, dass er sie im Krankenhaus besucht, ganz am Ende, sagt er auf einmal, I love you.
Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Das
kommt komplett aus dem Nichts, aber zeitgleich auf dieser Reise, in der er ist, hat er halt mit Katie dann die ganze Zeit was auch irgendwie, aber ja, was ich also auch nicht wirklich definieren kann, ist es jetzt Eigennutz, ist es einfach nur Druck ablassen oder spielen da wirklich Gefühle, weil irgendwo auch, kommt da auch noch dieses ich platziere mich in diese Welt hinein, weil sie ja eine Schauspielerin war, eine sehr, sehr erfolgreiche, und da gibt es ja auch dieses eine Zitat am Anfang, dass er ja auch sowas ist wie ein Schauspieler, was ich sehr interessant ist. Ich glaube, auf der Ebene könnte tiefer vielleicht noch irgendwas sein. Was ich auch gerne einmal schauen würde, ist welches, weil später im Film startet Katie ja wieder mit dem Theater oder mit dem Schauspiel, was das für ein Stück war, ob das noch auf irgendeiner Metaebene tatsächlich relevant ist, weil ich glaube, da gibt es schon noch den ein oder anderen Kniff, der so in dem Film ein bisschen versteckt ist. Ich finde, es gibt oft so gleiche Dinge, die passieren oder so ein bisschen Foreshadowing ist. Rachel, die sich das Auge dunkel anmalt und erzählt, ihr Freund hätte sie geschlagen und dann irgendwie ein bisschen später wird ihr Freund dann so verprügelt, dass er das blaue Auge hat. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wieder vorkommen, aber vorher erstmal so ein bisschen auch dieses, weiß nicht, ob das zu viel hineininterpretiert, aber self-fulfilling prophecy-mäßig, so dieses, man bekommt in einem Film irgendwann das, was einem vorgegaukelt wurde.
Ja, okay. Ja, nee, ich muss das noch ein bisschen einordnen, weil, also was für mich gerade Uncut Gems so wirklich gut gemacht hat, ist eine eigentlich unsympathische Figur, die auch nur opportunistisch handelt und zum Eigennutz und irgendwie versucht, den Vorteil in jeder Situation für sich zu kreieren, die trotzdem mit so wenig moralischem Zeigefinger wie möglich zu erzählen. Und ja, also so wirklich, wir gucken dieser Figur irgendwie dabei zu. Und hier hatte ich irgendwie so das immer das unterschwellige Gefühl, dass der Film doch, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu geprägt von der ganzen Marketingkampagne, die für mich untergründig immer gesagt hat, das wird ein Film, der dich inspirieren wird eigentlich. Und je länger der Film ging, desto weniger dachte ich, ja, ich bin immer weniger inspiriert von dieser Figur. Das ist ja.
Ja, also es ist auch schwierig zu sagen, so am Ende bekommt er das, was er verdient, weil irgendwie hat er seinen Sieg bekommen, aber und irgendwie ist auch noch Vater geworden. Aber gleichzeitig sind da auch so viele Sachen noch ungeklärt, wie seine Eltern dazu stehen, wie der eigentliche Mann von Rachel dazu steht. Und das ist aber auch so schwer zu definieren, weil man nicht weiß, was eigentlich sein Ziel war.
Ja, ich glaube, das stört mich so ein bisschen, dass das halt eine Figur ist, die wird so gezeichnet, halt, dass er ist natürlich sehr interessant, irgendwie auch charmant und hat eben seine Ziele, die er verfolgen will, komme was wolle, und das macht ihn halt, deswegen guckt man auch dieser Figur gerne zu, würde ich sagen, und deswegen funktioniert der Film eigentlich auch. Also ich fand ihn schon unterhaltsam, wie er gemacht war, nur mich bringt diese ganze Figurenkonstellation gar jetzt nicht so zum Nachdenken. Also ich will dieser Figur ja auch gar nicht folgen, und mir ist es auch egal, ob ich die jetzt super sympathisch oder super negativ also lese oder empfinde, weil also ein guter Film sagt mir einfach nur, das ist die Figur und mach du halt, was du willst damit. Und in dem Fall war es mir fast ein bisschen zu konstruiert. Hey, guck mal, wir haben eine ziemlich ambivalente, coole Figur, die sich halt durch alles so durchschlängelt und Chaos hinterlässt. Und dann kommt halt ein ziemlich geiler Film bei rum. Guck mal. Ich fand es insgesamt unterhaltsam genug. Mit Marty an sich, ich weiß es noch nicht so ganz.
Ja, aber ich glaube, so was du eingangs gesagt hast, auch so als ersten Eindruck, es ist ein intensiver Film und ein intensives Erlebnis. Und ich glaube, irgendwie macht das schon Spaß, auf diese Reise mitzugehen. Ich habe mich teilweise so ein bisschen wie in einem Paul Thomas Anderson Film gefühlt, aber irgendwo, weil das auch so lose manchmal irgendwie ist und super viele Handlungsstränge parallel und viele bleiben offen, viele kommen aus dem Nichts irgendwie dazu. Irgendwie hatte ich aber trotzdem das Gefühl, dass er ein bisschen mehr Struktur hatte, der Film. Deswegen war ich nicht so komplett abgedörrt.
Nee, also
aber es ist, wie gesagt, ein intensives Schauerlebnis. Aber es ist jetzt nichts, wo ich danach sage, boah, krass, also das ist so hey, ich habe irgendwas Neues über eine neue Sportart oder irgendwie einen Aspekt gelernt, den ich für mich mitnehmen kann, außer dass, keine Ahnung, zu viel Ehrgeiz auch nicht gut ist vielleicht, aber das ist jetzt auch nichts.
Ja, also ich meine, ich komme immer wieder zurück auf die anderen Safety-Filme, da guckt man einfach auch sehr verlorenen Figuren zu, wie sie halt sich verlieren und kämpfen und irgendwie versuchen, wieder irgendwo hinzukommen.
Ja.
Und hier hat es bei dem Film irgendwie ein bisschen länger für mich gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich verstanden habe, ich gucke eine Figur zu, die vielleicht einfach nur generell irgendwie einen Halt, so irgendwas sucht, wo er sagen kann, das ist er und das ist sein Leben, und vielleicht erst mit dem Baby am Schluss wird der Punkt kommen, wo er sagen kann, okay, jetzt, also jetzt muss ich mich committen zu dem. Vorher hat er 350 Sachen gleichzeitig ausprobiert und danach gestrebt. Und jetzt wird er dazu gezwungen sein. Aber davor hat er halt die Schwangerschaft nicht ernst genommen. Also weißt du, was ich meine? Also er, klar, und ich will gar nicht zu sehr moralisch über die Figur urteilen, weil also ne, wir alle strugglen in unserem Leben und ja. Vielleicht ist das...
Ja, ich meine, wir können nicht nachvollziehen, was es für ein, wie sich's anfühlt, auf einmal das eigene Kind im Arm zu halten. Ja. Wir sind beide keine Eltern. Vielleicht ist das eine Erfahrung, die dein Leben komplett auf den Kopf stellt und du auf einmal eine wirklich alles änderst und andere Perspektiven hast, kann ich einfach nur nicht nachvollziehen. Und der Film schafft es auch nicht, irgendwie das mir zu transportieren, dass außer ich sehe, dass es sich ändert, aber ich werde halt nicht mitgenommen und kann nur rätseln dahingehend.
Ja, aber ich glaube, da ist noch irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen arbeiten kann. Weil ich sehe das, also die Szene könnte insgesamt doch schon sehr gut funktionieren im Gesamtkontext des Films. Dass er ein suchender Mensch war, der auf allen Wegen abseits war und dann am Ende dahin kommt. Ich hatte so, mein erster Instinkt war, der Film hat mir das ein bisschen zu positiv abgeschlossen. So, guck mal, der Mensch hat seinen Platz gefunden, jetzt können wir ihn alle irgendwie gut finden. Die Konnotation hatte ich so ein bisschen am Ende und ich dachte, das sollte der Film doch jetzt nicht machen. Also wir haben jetzt diese ambivalenten Figur zuguckt, dann mach auch ein ambivalentes Ende. Aber eigentlich ist es ja auch was sehr, sehr Schönes, Menschliches am Ende, da dieses Kind zu sehen. Darüber muss ich noch nachdenken.
Ja, das stimmt. Das passt nicht so ganz zu dem, was der Film sonst so macht und wie die Figur sonst ist. Mir fällt es nicht so einfach, der Figur jetzt zu einfach so zu erlauben, jetzt glücklich zu sein und so
schließt ja, das trifft sehr gut, genau.
Ab dieser Film, dass er jetzt irgendwie sein.
Ich wollte ihm noch die ganze Zeit sagen, was für ein Arsch er war, und dann hat er aber das Baby in der Hand und dann ist es eigentlich eine ganz schöne Szene.
Ja, aber irgendwo das, was er halt zwischendrin macht und wie er dahin kommt, ist. Ja, auf der anderen Seite
ist immer Eigenverschulden,
er macht alles für sich, aber er lässt sich ja beim letzten Match zum ersten Mal nicht von irgendwas überzeugen, noch mehr zu bekommen, sondern das zu machen, was er in dem Moment will und braucht und gar nicht, um noch einen Schritt weiterzukommen, sondern er macht die Sache, um dieses eine Match, auch wenn es kein großes Turnier ist, aber um dieses eine Match zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen damit reinspielt, weil er macht ja mal was, um nicht noch mehr irgendwo rauszuholen, sondern er macht es ja mit dem Wissen, nicht im Turnier zu sein, sondern er macht es für die Sache selber. Vielleicht klickt es auch da schon bei ihm, aber...
Aber auch da weiß ich nicht, ob der Film zu sehr... Also zum Beispiel, ich hatte null Mitleid mit ihm, als er da es endlich schafft, nach Japan zu kommen und dann die Nachricht hört, dass er gar nicht bei der Weltmeisterschaft mitspielen darf.
Ja.
Da dachte ich mir, jo, geschieht dir auch recht. So, also
ich war eher so, okay, gut, wir haben noch eine halbe Stunde. Ja. Anscheinend, wie kommt er da jetzt wohl raus?
Ich dachte auch, dass er noch ins Turnier reinkommt irgendwie.
Ja.
Und vielleicht ist das auch wieder... wo der Film dann eigentlich ganz clever rauskommt, weil er da mit der Erwartungshaltung spielt, dass er sich noch qualifizieren wird und er wird noch Weltmeister oder so. Und am Ende ist sein einziger Tischtennissieg sozusagen, dass er dieses Promospiel da gewonnen hat.
Ja.
Das ist vielleicht ganz clever eigentlich in dem Skript gelöst. Deswegen, mein Fazit wäre, ich bin nicht so begeistert wie von Anka Gems zum Beispiel. Vielleicht, ich weiß nicht, also vielleicht ist auf der Höhe von Good Times, ich weiß es nicht.
Aber fehlt auch einfach die Komponente des anderen Bruders.
Da kann man natürlich, weiß man natürlich auch nicht. Ich fand ihn aber unterhaltsam genug, muss ich sagen.
Ja, definitiv. War auf jeden Fall ein unterhaltsames Ding. Hätte ich auch im Kino geschaut. Ich glaube, wäre auch nochmal cool gewesen, weil ich fand Kameraarbeit.
Ich fand es auch gut. Richtig schön.
Also echt richtig, richtig schöne Bilder, auch wie die Sportszenen inszeniert wurden und so weiter. Also das hat sich schon echt gut angefühlt.
Kameramann von Seven.
Ja, Schade, dass er irgendwie so spät in Deutschland angelaufen ist. Ich weiß nicht, ob man den größer noch hätte machen können, zusammen mit der Kampagne in Amerika irgendwo. Vielleicht hätte man da auch gar nicht so viel von dieser Kampagne mitbekommen, die wirklich überall war oder sie anders wahrgenommen.
Ich bin nur noch überrascht, wie groß diese orangenen Bälle waren in der Kampagne. Weil in dem Film, also die tauchen halt so kurz auf. Und ja, vielleicht als Tischtenniskenner weiß man, woher die kommen und wie die, also was die wahre Geschichte in der Produktion ist. Aber vielleicht war es auch nur ein Gag jetzt in dem Film. Die verschwinden auf einmal in der Story halt.
Die wäre einfach aus dem Fenster gekippt. Ja. Und dafür, dass sie irgendwie die Las Vegas 4 als dieses Ding die Las Vegas 4 so geleuchtet mit Timothy Chalamet komplett obendrauf.
Ich frage mich auch so langsam, ob diese ganze Dream Big-Kampagne nicht sogar absichtlich irreführend war. Weil, also, wenn man den Film jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann sagt er ja einem, ja, also der erreicht ja seine Träume nicht. Er, im Gegenteil, er macht eher Sachen damit kaputt und macht sich fast damit kaputt. Und ob das nicht so ein bewusstes Irreführen war, wir machen so einen Rocky-Film nur mit Tischtennis und das wird dich inspirieren. Und dann gehst du in den Film rein und dann funktionieren die ganzen Sachen, die er eigentlich machen will, funktionieren ja alle gar nicht.
Ja.
Und in die Richtung denke ich auch gerade so ein bisschen, was ist, wenn der Film eigentlich das ist? So Dream Big, aber hey, also wir wissen alle, gerade in Amerika, ne, mit Pursuit of Happiness und du kannst alles erreichen, wenn du es nur probierst. Er probiert alles, erreicht aber eigentlich nichts. Und
aber dafür, also ich meine, die Bewertungen sind ultra gut. Ich meine, gehen dann nicht viele Leute einfach enttäuscht aus dem Film raus, weil sie sich uninspiriert fühlen?
Ja, aber vielleicht also ist das ja das Clevere an dem Film eigentlich, dass er genau diese Erwartungshaltung nicht erfüllt, weißt du?
Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen.
Also, und das fände ich eigentlich
ganz cool. Wenn ich da dann uninspiriert rausgehe, denke ich mir auch so, ja, okay, soll ich, also ich, auf der einen Seite wird mir gesagt, dream big, aber ich erreiche nichts.
Und ja, aber.
Oder kann ich es eher erreichen, weil es jemand anderes nicht geschafft hat? Ich weiß. Ja.
Ja. Ich bin froh, dass der Film nicht so geworden ist. Das ist so ein klassischer Sports-Drama.
Das ist
am Ende gewinnt er doch noch die Weltmeisterschaft-Film geworden.
Ja, und doch irgendwie ist es ein Happy End. Deswegen ich so ganz.
Ja.
Es hat einen komischen Beigeschmack.
Ja, es kann jetzt noch wirken. Das war jetzt der erste direkte Eindruck.
Wir können das noch ein bisschen einmarinieren lassen. Ich habe noch was anderes im Kino geschaut.
Oh ja.
Und, kurze Überleitung. In den Credits stand Timothy Chalamet als Danke. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich habe The Moment geschaut. Mhm. So ein bisschen eine Mockumentary-Satire von Charlie XCX über sich selbst und ihren Erfolg des Brad-Albums. Und in dem Film geht es darum, dass während der Brad Summer schon voll am Laufen war, diese Tour aus dem Boden gestampft wird. Und ich war fasziniert von diesem Film. Also ich weiß nicht, wie viel echt davon auch war, aber diese Art und Weise, sich als Künstlerin und in dem Struggle, in dem man sich befindet, während alle Leute außenrum auch ein Stück von einem Kuchen abhaben wollen, auch irgendwo mitreden wollen, sich befinden und diesen Schaffensprozess, wo man auf der einen Seite einfach nur raus möchte und nichts machen möchte und gleichzeitig aber irgendwo auch was schaffen möchte, fand ich wahnsinnig gut. Also auch im Vergleich zur, ich meine, die beiden kann man nicht miteinander vergleichen, aber im Vergleich zur Taylor Swift-Doku über die Eras-Tour, in der gefühlt alles perfekt gelaufen ist und alle sich geliebt haben. Und natürlich ist das eine Dokumentation irgendwo, aber das ist schon nochmal eine komplett andere Herangehensweise gewesen, wie man künstlerisches Schaffen irgendwie so ungefiltert und raw erzählt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du denkst manchmal wirklich, du bist in einer Dokumentation, also auch filmisch gut. Dann wirst du aber trotzdem wieder rausgerissen und bist dann so, vor allem wenn Alexander Skarsgård da ist, der einen,
stimmt, das ist drin,
der einen Regisseur inszeniert, der die Tour filmen soll und dann komplett das Kreative übernehmen möchte. Es ist super witzig und macht super viel Spaß. Also ohne, man muss gar nicht Charlie XCX Fan sein oder dieses Album gehört haben oder geil finden. Das ist wirklich so ein anderes Ding gewesen, was ich echt einfach, also allein aufgrund dieses kreativen Blicks genial fand, im Kino zu sehen. Also echt ein gutes Ding auch. Und ich habe wirklich das Gefühl, so könnte es in ihrem Kopf ausgesehen haben. Und so eine, ja, ich bin sehr begeistert davon. Man merkt, glaube ich, so eine interessante Mischung zwischen Dokumentation, Satire und irgendwie dann doch fiktional und ja, sehr interessantes Ding.
Ja, cool. Klingst noch begeisterter als von Marty Supreme.
Ja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen begeisterter hat mich The Moment. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film gerade gesagt habe, den Titel.
Den hast du gesagt, ja. Gut, ja.
Okay. Ja, ist schon ein bisschen spät. Ja. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu dieser Folge?
Ich bin ein bisschen interessiert doch an dem Game of Thrones Spin-off A Night of
Seven Kingdoms.
Ja, heißt dann einfach nur Night of Seven Kingdoms? A Night of Seven Kingdoms.
Ich weiß es nicht, die Typo ist sehr komisch gesetzt.
Das kann ja, sein, dass aber die Reviews bislang sind ja äußerst positiv und ich war jetzt nicht so interessiert eigentlich, vor allem weil ich die letzte Staffel House of the Dragon eher ein bisschen mau fand. Aber das interessiert mich doch. Deswegen, das könnte sein, dass ich das noch in ein paar Wochen nachholen werde.
Sag Bescheid. Mich hat es bislang nämlich auch noch nicht gepackt, zu schauen. Irgendwie ist so dieses Game of Thrones
Ding. Ja, so ein bisschen
abgeebbt. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht im Sommer kommt, wenn die nächste Staffel House of the Dragon
kommt. Ja.
Und man dann so ein bisschen, aber aktuell irgendwie nicht präsent bei mir oder der.
Ja, aber wie gesagt, die Stimmen sind sehr, sehr positiv, deswegen warum nicht?
Ja. Reinschauen kann man auf jeden Fall. Und wenn es nur die Pilotfolge ist. Gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Vielen Dank für dieses Match. Gutes Spiel.
Ja. Wer gewonnen hat, muss jemand anderes entscheiden.
Ja, das dürft ihr entscheiden. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?